Was wir wissen, ein Podcast des Wissenschaftsfonds FWF.
Hallo und willkommen zu einer neuen Talkfolge von Was wir wissen. Mein Name ist Thomas Zauner. Hier stellen wir euch Aufzeichnungen von Veranstaltungen des Wissenschaftsfonds FWF vor, während wir an der nächsten Staffel arbeiten. Schlaf ist das Fundament unseres Wohlbefindens. Wie man gut schläft und wie viel Schlaf genug ist, besprachen die Schlafforscherin Ambra Stefani von der Medizinischen Universität Innsbruck sowie Hans-Joachim Strokosch, Mitglied der Selbsthilfegruppe Schlafapnoe Österreich, bei einer Veranstaltung der Reihe Ampuls. Es ging auch darum, wie Schlaf unseren Alltag und unsere Gesundheit beeinflusst, welche Rolle er für Körper und Geist spielt und welche Strategien zu erholsameren Nächten und einem gesteigerten Wohlbefinden führen können. ORF-Programmchefin Jasmin Dolati moderierte den Abend. Die Veranstaltung der Reihe Ampuls fand am 23. Februar 2026 im Cabaret Simpel in Wien als Kooperation zwischen dem österreichischen Wissenschaftsfonds FWF und dem ORF Radio Wien statt. Viel Spaß beim Hören!
Dankeschön. Herzlichen Dank.
Herzlichen Dank und herzlich willkommen zu einem Radio Wien Wissenschaftstalk am Puls aus dem Kabarett Simpel. Herzlich willkommen alle, die heute hier im Saal sind, dann natürlich alle, die uns via Radio zuhören und dann gibt's die heutige Sendung auch noch 30 Tage als Podcast zu hören auf allen Podcast-Plattformen, auf soundorf.at auch. Heute freue ich mich, dass wir über ein Thema sprechen, das uns alle betrifft, weil schlafen müssen wir alle und wollen wir alle vor allem auch, denn ohne Schlaf kommt der Mensch nicht aus. Und damit Sie gleich mal wissen, was man irgendwie alles aufführen kann, wenn man Rekorde brechen möchte, gebe ich Ihnen kurz was mit zur Einstimmung, denn die längste wissenschaftlich dokumentierte Wachzeit, und damit ist das auch ein Rekord, stammt von einem 17-jährigen Studenten. Das war im Jahre 1964, der heißt Randy Gardner, und er ist sehr lange wach geblieben, nämlich 264 Stunden und 25 Minuten ohne Pause wach sozusagen. Das sind über 11 Tage und 25 Minuten, muss man sich einmal vorstellen. Ja, das Experiment wurde damals auch wissenschaftlich begleitet. Und man müsste natürlich wissen, wie es dem jungen Mann, der natürlich heute alles andere als jung ist, geht und ob es Folgeschäden gegeben hat. Aber jetzt abgesehen von diesem Rekord, ich denke, wir alle kennen diese Nächte, wo wir schlaflos sind, schlaflos in Wien und auf der Welt sozusagen, wo immer wir sind, wo wir nicht einschlafen können, wo wir nicht durchschlafen können und wo sich unser Geist, unsere Seele, unser Körper eben auch nicht erholen kann. Wir haben da oft ganz schöne Baustellen, die wir uns anschauen wollen im heutigen Talk, denn man muss schlafen, um sich zu erholen, das ist klar. Aber es gibt natürlich auch Krankheiten, die den Schlaf massiv beeinträchtigen, ohne dass man das auch sofort merkt, wie zum Beispiel auch die Schlafapnoe, also die Atemaussetzer in der Nacht. Da reden wir heute auch noch drüber. Ja, und dann stellt sich natürlich auch die Frage, und das wollen wir heute auch diskutieren, ab wann ist denn der Schlaf nicht mehr normal, ab wann wird es zum Problem, beeinträchtigt nicht nur uns, sondern vielleicht auch unsere Partner und vor allem, was können wir denn wirklich tun, weil Schäfchen zählen alleine ist wohl nicht die wirkliche Lösung. Und darüber spreche ich mit meinen beiden Gästen heute, da freue ich mich sehr, das ist einerseits die Schlafforscherin und Neurologin Ambra Stefani von der MedUni in Innsbruck. Herzlich willkommen an Sie. Sie beschäftigt sich wissenschaftlich mit dem Schlaf, mit Schlafstörungen und natürlich der Frage, was tut sich da im Körper? Und das, glaube ich, können wir einiges dazu heute lernen. Und ich freue mich auch auf Hans-Joachim Strokosch. Er ist Betroffener, nämlich er leidet seit 2 Jahrzehnten unter einer Schlafapnoe und er hat ist auch Mitglied einer Schlaf- und Selbsthilfegruppe, die Schlafapnoe Österreich sich nennt. Und er weiß natürlich aus eigener Erfahrung, wie wichtig der Schlaf ist und wie sehr das einen Menschen beeinträchtigen kann, wenn es nicht funktioniert. Herzlich willkommen noch einmal an Sie beide.
Danke für die Einladung.
Frau Stefan, ich möchte mit Ihnen beginnen. Als Schlafforscherin beschäftigen Sie sich natürlich in erster Linie mit dem Schlaf, natürlich mit dem Schlaf der anderen, aber auch vielleicht mit Ihrem eigenen Schlaf. Wie gut schlafen Sie denn eigentlich?
Unterschiedlich natürlich. Es geht mir auch wie alle anderen, denke ich, oder wie viele anderen. Es ist so, dass auch wenn man sich auskennt und man eigentlich weiß, was zu tun wäre, das kann man nicht immer einsetzen. Man hat auch immer Stressphasen oder man ist so unterwegs mit Jetlag und so. Es klappt nicht alles, wie man möchte immer, aber insgesamt bin ich schon zufrieden mit meinem Schlaf.
Ja, gut. Und man interessiert sich natürlich als Neurologin, wenn man in die Schlafforschung geht. Warum wählt man dieses Fach? Was hat Sie fasziniert am Schlaf?
Ja, ich bin prinzipiell also von der Neurologie sehr fasziniert, weil wir immer noch zu wenig verstehen wie unser Gehirn funktioniert, und im Schlaf ist das auch noch mehr wahr, weil es gibt so viele Aspekte, die immer noch unklar sind, und es gibt immer noch ganz viel zum Forschen. Das macht das spannend für mich.
Ein spannendes Feld, und es fällt ja auch so viel hinein in das Thema Schlaf. Wir werden heute im Laufe des Talks ja viele verschiedene Aspekte, nicht nur die Schlafapnoe, uns anschauen. Aber apropos Schlafapnoe, also diese Aussetzer beim Atmen in der Nacht im Schlaf, da haben wir eben den Betroffenen hier, Herr Strokosch. Wenn ich sagen darf, Sie sind jetzt 80 Jahre alt und seit über 2 Jahrzehnten.
Leider, ja.
Ja, na, das ist doch ein schönes Alter. Seit über 2 Jahrzehnten leiden Sie an Schlafapnoe, haben auch einen doch ziemlich langen Leidensweg hinter sich. Wie geht's Ihnen denn jetzt? Wie gut schlafen Sie jetzt?
Ja, wenn ich zurückblicke auf die ersten Anzeichen von einer Schlafapnoe, die eigentlich nicht als solche erkannt wurde damals. Man ist von Arzt zu Arzt geschickt worden wegen Schlaflosigkeit, Nervosität, Leistungsabfall. Man wurde mit Medikamenten versorgt und man ist aber nicht weitergekommen. Mhm. Und durch reinen Zufall bin ich an ein privates Schlafambulatorium gekommen. Da wurde mal ein Check gemacht und der hat mich dann niedergeschmissen.
Da kam dann raus, dass Sie diese Aussetzer haben.
Ja, ich habe nie geglaubt, dass man solche Atemaussetzer haben kann, auch von der Länge her. Und mir ist dann praktisch ein CPAP-Gerät empfohlen worden.
Da müssen wir jetzt kurz erklären, das wissen jetzt nicht alle.
Ein Atemhilfsgerät.
Ja, ein Hilfsgerät, das man anschließt.
Einen kleinen Ventilator einen geringen Überdruck erzeugt, der damals fix eingestellt werden musste. Heute ist es schon sehr flexibel und automatisch möglich. Aber mit diesem Ding habe ich angefangen. Natürlich mit Schlauch und Maske.
Wie groß war das damals, dieses Gerät?
Große Kiste, schön schwarz.
Ja, okay, schön schwarz mit Maske. Und da mussten Sie jede Nacht dann diese Maske aufsetzen, das Gerät
das
einschalten?
War mein täglicher Begleiter auf dem Nachtkastel.
Mhm. Also eine große Umstellung von zuerst gar nicht zu plötzlich diesem Gerät.
So. Und wenn man nicht die richtige Unterstützung erhält, ist man eigentlich erst verzweifelt. Denn die Handhabung dieses Kastels wird zwar vorher eingestellt, aber man wird schön brav nach Hause geschickt damit, setzt den Schlauch und Maske über und denkt, das funktioniert. Naja, dann zwickst da, drückst da und da kommen alle möglichen Unpässlichkeiten erstmal hervor, die irgendwie bewältigt werden wollen.
Ja.
Und erst wenn man das geschafft hat, kann man sagen, so mit dem Ding kann man leben.
Mhm. Jetzt reden wir davon, dass das eben 20 Jahre her ist. Frau Stefani, dieses Gerät, das jetzt beschrieben worden ist, wie sieht denn das mittlerweile aus und was kann dieses Gerät, dass wir noch einmal wissen, wovon wir genau sprechen?
Ja, also die sind jetzt viel kleiner geworden und auch leiser. Es ist auch so, wie vorher schon erwähnt, dass man auch die Druckeinstellungen viel mehr anpassen kann und so kann man auch eine bessere individualisierte Therapie dann auch schaffen.
Aber was macht das Gerät konkret?
Ja? Ist ein Gerät mit so, also es ist so, vielleicht kann ich kurz erklären, was die Schlafapnoe sind. Es ist so, dass vor allem die häufigste sind die sogenannte obstruktive Schlafapnoe. Und das sind Atemaussetzer in der Nacht, die wiederholt vorkommen, auch bis zu hunderte Mal in der Nacht, wo die Atemwege zugehen. Und das hat einige Gründe. So, einem Grund ist, dass der Muskeltonus, also dass die Muskeln prinzipiell sich entspannen im Schlaf. Die Zunge tendiert auch ein bisschen nach unten zu gehen und auch so einfach die Atemwege noch enger zu machen. Und wenn dann auch andere Faktoren dabei sind, wie ein bisschen also Übergewicht oder Adipositas mit Fettgewebe oder anatomisch einfach großer Hals oder andere Ursachen, dann können die Atemwege hin und wieder zugehen in der Nacht und dann reagiert auch unser Gehirn drauf und man wird dadurch wach, um wieder zu atmen, natürlich. Mhm. Und dadurch wird aber der Schlaf gestört. Man merkt das auch nicht immer, dass man wach wird kurz, aber dadurch hat man eine schlechte Schlafqualität.
Mhm. Okay. Und dieses Gerät macht dieses jetzt Folgendes?
Ja, also es wird kein Sauerstoff gegeben, also der Sauerstoff geht runter natürlich, wenn man einen Atemaussetzer hat, aber durch dieses Gerät wird einfach also Raumluft in die Atemwege reingedruckt mit einem gewissen Druck, damit die Atemwege offen bleiben.
Ja, eigentlich. Und dann kann man wieder normal atmen.
Genau.
Heißt das eigentlich, wenn man dieses Gerät verwendet, dass man diese Schlafapnoe, diese Atemaussetzer gar nicht mehr hat oder ist es einfach nur weniger?
Das ist, das normalisiert sich, also die Werte im Schlaf sind dann wieder im Normbereich, das ist erfolgreich behandelt, wenn man dann die richtige Druckeinstellung findet, aber die Atemaussetzer sind, also das Schlafapnoe-Syndrom sozusagen ist immer noch da. Wenn man das Gerät nicht mehr verwendet, dann kommen die wieder. Die
ja, verstehe. Also das Gerät muss man eigentlich dann ein Leben lang verwenden, so wie Herr Strokosch auch beschrieben hat. Jetzt haben Sie ein bisschen schon erzählt von Ihrem Leidensweg und da spielt doch Ihre Frau auch eine wesentliche Rolle, weil Sie haben mir ja im Vorgespräch gesagt, die Männer, die wollen das nicht so gern. Also das ist irgendwie oft die Rolle der Frau, dass die sagen, ich kann nicht schlafen, weil du schnarchst oder weil du diese Atemaussetzer hast. Und bei Ihnen war es eigentlich auch so. Ihre Frau das zu verdanken, dass Sie
in Therapie gegangen sind. Ja, im Prinzip ja. Und ich muss hier wieder mal zwei Schritte zurückgehen. Man hat die Atemaussetzer nicht immer gleich. Mhm. Ist man Rückenlage, Seitenlage, das ist unterschiedlich. Am auffälligsten sind sie in der Rückenlage, weil da genau der Zungengrund nach hinten fällt. Die Muskeln erschlaffen und es kann bis zum Verschluss der Atemröhren kommen. Das geht etliche Sekunden lang, bis sie anfangen zu röcheln und haben Erstickungserscheinungen und werden dadurch wach. Und die Anfangserscheinungen bei mir waren auch bis zu 43 Atemaussetzer pro Stunde und
Wahnsinn.
Bis über 80 Sekunden lang. Also ich hätte theoretisch untertauchen können.
Ja.
Ja, und den Erfolg bis heute kann ich sagen als Vergleichswert. Heute habe ich schon mehrere Geräte, jetzt ein Automatikgerät mit und ich versuche mehr seitlich zu schlafen, was auch Vorteil ist, und habe dadurch Atemaussetzer nur zwischen 4 und höchstens 8 pro Stunde.
Okay.
Das ist noch nicht mein Zehntel.
Wahnsinn, aber trotzdem noch immer wahnsinnig viel eigentlich, oder?
Ja, aber
wie zu 5 pro Stunde mehr ist noch.
Also fünf ist
zu 5 pro Stunde ist normal.
Ist optimal therapiert, heißt es.
Aha, okay.
Und es geht auch dahin, diese Erschlaffung kann ich auch künstlich erzeugen oder unbewusst erzeugen. Das hängt großenteils von meinem eigenen Lebensstil ab. Was esse ich noch vor Abend?
Aber da kommen wir noch zurück auf all diese Faktoren. Wir wollen nicht so viel jetzt in einem Block. Ich wollte ja noch mal auch wissen, was Ihre Frau, weil Sie haben mir im Vorgespräch eben das mit der Frau mitgegeben und das fand ich sehr spannend und auch ein Appell für viele, dass man sich das eben durchaus anschauen lassen sollte.
Und da spielt sich ganz einfach ab, im Nachhinein gesehen. Sie fangen an zu schnarchen, unregelmäßig. Das ist schon mal der erste Warnhinweis heute auf eine mögliche Schlafapnoe. Dann hört man auf zu atmen, oder die Atemfrequenz wird immer weniger, man hört auf zu atmen und die liebe Gattin wird wach, weil ich aufhöre und wartet immer, bis ich wieder praktisch beginne zu atmen und das dauert halt sehr lange.
Und das ist ja auch für den Partner unglaublich belastend, muss man sagen, weil man hat wahrscheinlich auch ein bisschen
immer nachgerüttelt, atme es nicht, das gibt's nicht.
Ja.
Und schlaf wieder weiter.
Ja, genau. Und bei Ihnen war es so? Und
der Kreislauf wiederholt sich x-mal.
Ja.
Die Folge sind natürlich, man ist nicht ausgeschlafen, man ist müde, man schafft nicht das, was man will. Es ärgert einen, die fliegt an der Wand.
Mhm. Ja, und deshalb ist es so wichtig, dass man sozusagen auch darauf hingewiesen wird und auch dann die Untersuchungen macht. Wir kommen dann noch auf diese einzelnen Faktoren zurück. Ich möchte jetzt auch noch mal wissen von Frau Stefani, der Schlaf ist eben für unsere Lebensqualität enorm wichtig, haben wir jetzt gelernt. Aber was tut sich denn überhaupt im Körper oder im Gehirn, wenn wir schlafen?
Ja, es ist so, dass Schlaf natürlich auch für die Erholung und Regeneration sehr wichtig ist. Aber es ist so, dass eigentlich unser Gehirn sehr aktiv im Schlaf ist. Und unser Körper ist auch aktiv. Es ist nichts, so, als alles abgeschaltet wird. Es wird durch das Gehirn reguliert, dass wir überhaupt einschlafen, so richtige Uhrzeiten. Das wird dann durch die verschiedenen Schlafzeiten durchkommen. Und Schlaf ist wichtig für Gedächtnis zum Beispiel, für die auch seelische Gesundheit. Vor die Regeneration im Immunsystem. Und ganz wichtig ist auch, dass untertags oder bei unser Gehirn auch aktiv ist, sie verschiedene Abfallstoffe auch sammeln im Gehirn und die werden hauptsächlich im Schlaf dann wieder entsorgt. Und wenn wir nicht schlafen, alle diese Funktionen finden einfach nicht statt und dadurch kann man Gedächtnisstörungen haben, also hat ein hohes Risiko für verschiedene Erkrankungen wie Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Demenz, Diabetes, auch Blutdruck und so weiter. Und man ist dann auch natürlich müde und nicht so konzentrationsfähig untertags und auch kann man auch eine Depression zum Beispiel entwickeln.
Ja, es gibt ja Menschen, die, und wenn ich jetzt ins Publikum schaue, dann glaube ich, gibt es viele, die sagen, ich brauche jetzt zum Beispiel nur wenig Schlaf, vielleicht auch nur 3-4 Stunden. Andere wiederum sagen mindestens 8 oder 9 Stunden. Gibt es denn so aus wissenschaftlicher Sicht eine Zahl, die Sie uns mitgeben können, so wäre es optimal?
Ja, optimal ist zwischen 7 und 9 Stunden. Es gibt natürlich individuelle Unterschiede, aber 3-4 Stunden sind für niemand ausreichend. Also ein bisschen Abweichung kann schon sein, aber die meisten Menschen brauchen zwischen 7 und 9 Stunden Schlaf. Mhm.
Jetzt gibt's auch Menschen, die sagen, ich schlafe vor oder nach, je nachdem. Also wo man versucht, so ein bisschen sich selbst zu überlisten im Sinne von, ich habe zum Beispiel innerhalb der Woche jetzt wenig geschlafen, also schlafe ich am Wochenende oder ich schlafe eben voraus, wenn ich weiß, dass ich eine anstrengende Woche habe, wo ich zu wenig Schlaf komme. Gibt's das überhaupt? Können wir Menschen vor- oder nachschlafen?
Also vorschlafen ist nicht möglich. Also unser Körper holt sich den Schlaf, den gebraucht wird und der Schlafdruck bildet sich untertags. Das heißt, wenn wir das noch nicht brauchen, können wir das nicht vorher bekommen sozusagen. Nachschlafen geht, das funktioniert. Es ist auch so, dass viele Menschen leider so aus verschiedenen Gründen Arbeit, Sozialleben für bestimmte Zeiträume dann ein bisschen weniger schlafen oder bräuchten ein bisschen mehr Schlaf, aber müssen auch bis zum Abend mit der Familie sind sie beschäftigt, dann müssen früh aufstehen für die Arbeit und entwickeln so einen chronischen Schlafmangel. Ja. Und unter die Woche, das kann ein bisschen nachgeholt werden am Wochenende, wobei das funktioniert nur für eine gewisse Zeit. Also das sollte man trotzdem vermeiden, weil das kann auch langfristige Konsequenzen haben.
Eine spannende Frage ist auch, was ist wichtiger, die Dauer, also wie viele Stunden ich schlafe, oder die Qualität des Schlafs?
Ja, beide.
Eigentlich beides.
Beides. Ja. 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 Wobei die Dauer ist etwas, was man ein bisschen mehr kontrollieren kann natürlich. Die Schlafqualität ist weniger unter unserer Kontrolle, aber es ist wichtig auch, dass man die verschiedenen Schlafstadien erreicht, dass der Schlaf nicht zu oft unterbrochen wird und so weiter und dadurch auch die Schlafqualität.
Und dann gibt's auch noch etwas, viele Menschen sagen, ich habe heute Nacht kein Auge zugetan, also es war eine schreckliche Nacht, eine Horrornacht, ich habe wenn dann nur ganz wenig geschlafen. Und sehr oft ist es aber nur subjektiv so. Also in Wirklichkeit schlafen die Menschen dann durchaus auch länger. Warum haben wir denn oft auch so diese subjektive Sicht auf den Schlaf? Er ist schlecht und er ist nicht erholsam genug.
Ja, es ist so, das ist nicht so selten. Das nennen wir Schlaffehlwahrnehmung. Also man denkt einfach, kaum geschlafen zu haben. Und wenn man das überprüft im Schlaflabor zum Beispiel, dann kann man sehen, dass die Leute doch ausreichend geschlafen haben. Aber es ist so, dass zum Beispiel, wenn man eine Schlafstörung hat, wie Insomnie und vielleicht dadurch...
Das müssen wir kurz erklären, was das ist.
Also eine Ein- oder Durchschlafstörung meistens. Oder dass man in der Morgenstunde zu früh wach wird. Es kann passieren, dass man einfach einen leichten Schlaf hat und dass kurze Wachphasen hier wahrgenommen werden oder der leichte Schlaf und die Schlafphasen oder den Tiefschlaf werden nicht wahrgenommen und sind dann nicht in Erinnerung in der Früh. Nicht mehr in Erinnerung. Man hat dann das Gefühl dadurch einfach ganz wenig geschlafen zu haben.
Dieses starke sich konzentrieren auf den Schlaf ist ja auch so ein Thema, das durchaus relevant ist. Wir alle wollen natürlich gut schlafen und haben auch manchmal einen sehr starken Fokus auf dieses Thema. Das könnte ja auch ein bisschen in die Richtung gehen, was Sie jetzt gesagt haben, nämlich, dass man subjektiv einen Eindruck hat, der dann in Wahrheit gar nicht so ist.
Ja, und der Druck einfach schlafen zu wollen oder zu müssen, hilft natürlich auch nicht, weil das ist nicht etwas, was wir einfach steuern können. Ja. So wie
es wäre schön, oder so einen Knopf
ein- und ausschalten, das ist leider nicht so. Es ist so, dass unser Körper, unser Gehirn einfach Entspannung brauchen, oft helfen auch Ritualen oder Gewohnheiten man muss sich einfach auf den Schlaf vorbereiten und das einfach zulassen. Aber das kann man nicht aktiv steuern.
Ja, das können wir dann auch noch ein bisschen anschauen, was wir dazu beitragen können. Herr Strokosch, als Betroffener, Sie haben jetzt am Anfang erzählt, wie es Ihnen so gegangen ist. Hatten Sie denn subjektiv, also damals vor 20 Jahren, das Gefühl, dass Sie schlecht schlafen?
Eigentlich nicht. Ich war mit meinem Schlaf eigentlich zufrieden, was die Schlafdauer betraf. Aber ich war am Morgen zu müde. Und da hat man sich gefragt, na, wozu hast du so lange geschlafen? Und ich habe auch nicht gemerkt, dass ich aufgeweckt worden bin durch eigene Atemaussetzer, durch Erstickungserscheinungen, sondern ich musste erst, wie ich so schön sagte, einen Rentner bekommen, damit ich selbst wach werde, weil ich es gar nicht wahrgenommen habe. Aber für mich als Betroffener ist für mich der ausreichende Schlaf das Nonplusultra. Und ich möchte doch jedem sagen, man kann den eigenen Schlaf in gewisser Weise austricksen. Das geht eine Zeit lang mit Kaffee, Medikamente, Alkohol oder sonst was. Aber man braucht ja nur sonntags auf der Autobahn zurückfahren, als simples Beispiel, da stehen jede Menge Lkw-Fahrer auf den Parkplätzen, die warten alle auf 22 Uhr, damit sie den Motor anlassen können. Und ich habe über viele Jahre die Beobachtung gemacht, montags morgens sind die meisten Verkehrsunfälle. Na, warum? Die fahren um 22 Uhr los, rechnen 8 Stunden drauf, die meisten Unfälle sind alle zwischen 6 und 8 Uhr. Ja, die haben auf den Parkplätzen gedöst, aber nicht geschlafen, wenn überhaupt. So, jetzt setzen sie sich am Steuer und fahren los. Und der Körper, der macht das eine Weile mit und dann holt er sich den Schlaf gewaltsam und der endet oft in Sekundenschlaf. Und das ist das Teuflische, warum oft Unfälle sind, Ursache unbekannt, gehen Brückenpfeile gefahren, auf andere aufgefahren. Das sind Reaktionen, die Leute nicht wahrhaben wollen. Und das ist da gefährlich. Und ich kann auch wirklich jedem sagen, wenn solche Symptome auftreten, und ich kenne es ja selber aus langen Autobahnfahrten, abbrechen, lieber ein Nickerchen machen und weiterfahren. Aber diese langen Durchfahrtzeiten,
ist problematisch, ja.
Monoton beim LKW, man sieht nichts anderes.
Ja, wenn das Wetter auch schlecht ist und drinnen wird man...
Das fördert ja noch mehr das Einschlafen. Ja,
genau, drinnen ist warm
zum Beispiel. Ist für mich wichtig, ein ausreichender Schlaf. Das war für mich immer der Fall.
Frau Stefani, wie häufig ist denn diese Schlafapnoe?
Ja, ist ziemlich häufig. Ich glaube, es gibt rezente Daten in Österreich, es sind ungefähr 18% der gesamten...
18? Ja, ja. 18%.
Mhm. Wobei das Ende ist häufiger bei Männern, nimmt mit Alter zu. Genau, aber das ist ein häufiges Problem und Betroffene merken oft nicht in der Nacht die Probleme, sondern eher untertags.
Deshalb ist es auch oft unerkannt wahrscheinlich, oder? Weil man sich irgendwie auch gewöhnt an diese Dauermüdigkeit, weil man wahrscheinlich denkt, das ist normal, wenn man älter ist.
Oder man fühlt sich einfach nicht ausgeschlafen, nicht so fit in der Früh, aber führt das nicht zurück zu das eigentliche Problem.
Ja, Herr Strockertsch hat mir am Anfang erzählt, dass doch die Diagnose bei ihm länger gedauert hat. Mehrere Monate, fast ein halbes Jahr, bis er gewusst hat, was los ist. Jetzt haben sich in den 20 Jahren doch auch Therapie und vieles verändert. Wie lange dauert es denn heute so im Schnitt? Ist man heute schneller, was die Diagnose angeht? Und wie vor allem, wenn man jetzt so eine Vermutung hat, geht man denn überhaupt vor?
Ja, man geht ja meistens erst zum praktischen Arzt, schildert seine Problemchen und meistens so, er verschreibt gerne Medikamente. Nur die Schlafapnoe lässt sich mit Medikamenten nicht bearbeiten, beheilen, sonst wie. Sondern man braucht eben eine Unterstützung im Atemorgan. Nur wenn die Medikamente nicht nutzen, so oft über mir, geht mal zum nächsten Arzt und da kriegt wieder was anderes verschrieben. Also man kommt erst nach erheblicher Verzögerung zu einem Lungenfacharzt, der heute ein Screening-Gerät einem über Nacht nach Hause geben kann. Daraufhin kann man mit einer Maske und normaler Zimmerluft und einem kleinen Schläuchel feststellen, wie viele Atemaussetzer da sind. Und das ist für den Lungenfacharzt eine schnelle Entscheidung, die kann am nächsten Tag sofort auslesen. Mhm. Das braucht nicht mehr lange Schlaflaborzeiten.
Ja. Aber
dann kommt das Problem, man muss die Ursachen des Schlafaussetzers erkennen. Länge, Dauer und womöglich, ob da organische Schäden auch im Hintergrund mitspielen.
Ja.
Dafür wird man oft in ein Schlaflabor geschickt. Aber durch die doch häufiger Anforderung heute, weil es immer mehr Schlafapnoe-Kranke gibt, sind die Wartezeiten fast dreiviertel Jahr bis zu einem Jahr, bis man einen Platz im Schlaflabor bekommt.
Bis man einen Termin bekommt im Schlaflabor. Mhm.
Und das ist oft zermürbend.
Ja.
Und die Befunde, die gehen verhältnismäßig schnell. Und können unter Umständen, wenn sie gut vorbereitet sind, viele Aussagen machen über Schlafdauer, Apnoen, welche Zeit die waren. Also man kann vieles rauslesen. Und was für mich auch wichtig ist, ist die Sauerstoffsättigung. Ich weiß aus eigener Erfahrung her, meine Sauerstoffsättigung ist bis auf 73%, glaube ich, abgesunken.
Mhm.
Und Heute liege ich zwischen, sagen wir, 93-96%, also ich bin sauerstoffmäßig gut versorgt. Ja.
Mhm. Aber lassen wir doch noch Frau Stefani auch kurz erklären, wie es da ausschaut jetzt, was die Therapie angeht, heute, wenn jemand die Vermutung hat, ich habe eine Schlafapnoe.
Ja, es kann natürlich, die Wartezeit sind unterschiedlich, je nach Möglichkeiten, Zugang zu Screening-Methoden und Schlaflabore. Es kann Wochen bis Monate dauern. Wenn man Glück hat, es kann schon ziemlich schnell gehen. Natürlich, man muss die Vermutung haben, dass es um Schlafapnoe geht. Und dann, es gibt schon Möglichkeiten, einfach das zu Hause auch erstmal zu testen und dann vor die richtige Diagnosestellung und die Einleitung der Therapie ist dann immer noch an das Schlaflabor notwendig. Und die beste und sogenannte Goldstandard-Therapie, erste Linie-Therapie, ist mit diesen sogenannten PAP-Geräte, Überdruckgeräte. Es gibt auch andere Möglichkeiten. In manchen Fällen sind die Atemaussetzer hauptsächlich im Rückenlage. Man kann auch mit verschiedenen Mitteln das Rückenlage vermeiden im Schlaf. Es gibt bei Leuten, die so ein zurückliegen so Unterkiefer haben, auch sogenannte Unterkieferprotrusionsschiene.
Das ist eine Schiene, die setzt man ein in der Nacht.
Genau. Ja.
Und die verhindert, dass diese Zunge nach unten fällt? Oder was macht die genau?
Die Zunge, dass der Unterkiefer einfach nach vorne vorgezogen wird und damit sind die Atemwege dann weniger eng.
Und Operationen gibt es auch?
Operationen gibt es auch, wenn jetzt anatomische Probleme bestehen. Oder gibt es auch das sogenannte Zungenschrittmacher oder Nervus Hypoglossus Stimulator. Wo die Zunge einfach regelmäßig nach vorne geht im Schlaf, wenn das aktiviert wird. Man muss aber sagen, dass nur mit der sogenannten PAP-Therapie kann man wirklich wieder so eine Anzahl an Atemaussetzern in der Nacht erreichen, was wieder normal ist. Und mit diesen anderen Möglichkeiten können sie meistens so reduziert werden, aber gehen nicht zurück im genauen Bereich.
Ja. Ein bisschen möchte ich noch auf die Maske eingehen. Ich habe so ein Gerät gesehen, wie das ausschaut mittlerweile. Ist es eben nicht mehr so groß wie damals vor 20 Jahren. Ja. Aber diese Maske, und da haben Sie mir auch gesagt, Herr Strokosch, dass das ein bisschen problematisch ist für die meisten Menschen, weil das muss man eben ja aufsetzen, das muss man die ganze Nacht drauf haben. Und es gibt da ja auch mittlerweile so ein bisschen individuelle Unterschiede.
Aber gewaltige Unterschiede. Sagen wir, die Masken Formen an sich haben sich in den Jahren geändert, ganz gewaltig. Zwischen normalen Nasenmaske, verschiedener Art, bis zu Full-Face-Maske oder ganz normal angepasst auf jeden Einzelnen mit allen möglichen Gesichtskonturen als Luxusstandard. Ja, in der Regel haben die Herstellerfirmen heute eine sehr breite Palette von Nasen, Full-Face-Masken mit allen möglichen Erleichterungen. Eins haben sie alle noch gemeinsam, eine Ausblasöffnung. Mhm. Obwohl ich mit meiner Full-Face-Maske über Jahre zufrieden bin, und die halte ich hoffentlich noch lange, wenn sie fabriziert wird, gibt es so viele Masken, die Auslassöffnungen oben, nach unten, nach der Seite und alles Mögliche haben. Egal, wie sie sich drehen, irgendwie blasen nach der Seite den Partner an.
Aha.
Und der fühlt sich schon mal gestört.
Okay, also man nicht sich selbst, sondern eher den anderen dann.
Ja. Ja. Und dieser Schlauch, der ist ja ständig unter Druck. Mhm. Der variiert zwar, je nachdem, was Sie für ein Gerät haben, im Druck ganz minimal, aber letzten Endes ist ein stehender Druck, der durch diese Ausblasöffnung rauskommt. Das Gerät kennt durch ganz sensible Sensoren, die eingebaut sind, ob Sie ein- oder ausatmen, aber die Luftzufuhr ist immer viel zu viel und die muss natürlich durch die Ausblasöffnungen raus. Mhm. Ist die Maske nicht ordentlich angepasst, bin ich als Betroffener der erste Leidende. Das bläst in die Nase, in die Augen rein, habe entzündete Augen. Und was man auch oft außer Acht lässt, ist eigentlich die Verbindung Nase-Auge sowieso durch die Tränenflüssigkeit fährt. Auch wenn die Maske optimal dicht ist, kann es dadurch zu Entzündungen in den Augen kommen, wenn sie zu hohen Druck haben. Mhm. Also die Masken sind geeignet zwischen, weiß ich, 5 Bar bis 20 Millibar und drüber auszuhalten. Aber ich weiß aus eigener Erfahrung, ich habe so ungefähr bis 10 eingestellt. Ich komme damit aus, aber ich kenne Kollegen in meiner Schlafhilfegruppe, die haben 20. Und das macht ihnen sehr zu schaffen.
Mhm. Ja.
Nur, sie haben die Wahl, entweder Atemaussetzer oder brennende Augen, die man entsprechend wieder mit Tränenflüssigkeit oder sonst jeden Sachen behandeln
dann, muss. Frau Stefani, wir wollen heute ja nicht nur über die Schlafapnoe sprechen, sondern auch über andere Schlafstörungen. Da gibt's ja wahnsinnig viel, was da hier auch zu sagen ist. Schauen wir uns doch ein bisschen im Folgenden die verschiedenen Schlafstörungen an. Was sind denn überhaupt die häufigsten Schlafstörungen, jetzt auch bei uns in Österreich? Und wenn Sie auch bitte immer dazu erklären, was das genau ist.
Ja, also neben Schlafapnoe sind am häufigsten die Insomnie, also vorher erwähnt, Ein- und Durchschlafstörung am meisten und auch das sogenannte Restless-Legs-Syndrom oder unruhige Beine, die sind die häufigsten Schlafprobleme.
Und das gilt auch als Schlafstörung, die unruhigen Beine, ja?
Ja, ja.
Wacht man da auf oder ist das auch wieder für den Partner?
Es ist so, nein, das ist ja für die Betroffenen ein Problem. Es ist so, dass die Beschwerden so auch einen sogenannten zirkadianen Rhythmus haben. Das heißt, die Beschwerden treten oder sind stärker am Abend oder in der Nacht. Mhm. Und können dann auch Schlafstörungen verursachen.
Also das heißt, dieses Restless-Syndrom ist nicht nur in der Nacht, aber in der Nacht ist es stärker.
Ja, am Abend, in der Nacht und vor allem, wenn man im Ruhesitz zum Beispiel für eine längere Zeit, aber verstärkt also am Abend oder in der Nacht. Also das heißt, die meisten Patienten können untertags auch für eine längere Zeit ruhig sitzen ohne Probleme, aber wenn sie das am Abend machen, dann kommen die Beschwerden. Mhm. Also unangenehme Gefühle in den Beinen, ein Bewegungsdrang und wenn man sich bewegt, dann kommt zu einer Besserung der Beschwerden, zumindest solange man sich bewegt. Und das kann dann auch in der Nacht passieren natürlich und es kommt oft auch so unwirkliche Beinbewegungen und die können auch kleine Weckerreaktionen dann verursachen.
Das heißt, man wacht auf oder auch der Partner ist beeinträchtigt?
Ja, nicht unbedingt. Man kann das merken oder nicht. Vor allem in der ersten Nachthälfte können die Patienten dann auch Beschwerden haben, diese unangenehme Gefühle und dadurch dann wach werden und dann diese Bewegungsdrang dann auch verspüren. Dann müssen sie aufstehen, gehen, bis die Beschwerden dann besser werden. Dann nochmal versuchen, sich hinzulegen. Aber die Beschwerden können dann dadurch nochmal zurückkommen.
Ist es eine neurologische Erkrankung oder weiß man, woher das kommt?
Nicht ganz genau. Man weiß, dass ein Problem im Gehirn mit sogenannte Dopamin gibt, eine Dysfunktion, dass das oft auch mit Eisenmangel im Gehirn verbunden ist. Genau, es gibt schon Hinweise wissenschaftlich auf verschiedene Ursachen. Die Genetik spielt auch eine Rolle. Es gibt manche Fälle, die familiär sind oder vermehrt in Familien auftreten. Aber ganz genau ist die Ursache noch nicht bekannt.
Und wenn man sowas hat, sollte man auch ins Schlaflabor?
Ja.
Ja,
ja, vor allem, wenn diese Beschwerden dann entweder den Schlaf oder die Lebensqualität beeinträchtigen.
Ja. Jetzt haben Sie die Ein- und Durchschlafstörung auch genannt. Das haben ja auch viele Menschen, dass sie zunächst mal einschlafen können, aber dann wachen sie irgendwann auf und dann kommt auch das Gedankenkarussell, das wir ja auch immer wieder mal kennen. Selbst in nicht so stressigen Zeiten, es fällt einem auf einmal irgendetwas ein, was gar nicht so wahnsinnig wichtig ist. In der Nacht wird es aber dann zu einem Riesenproblem. Da stellt sich natürlich für viele auch die Frage, ich denke mal das bei mir auch immer, soll ich jetzt aufstehen und irgendetwas tun oder soll ich jetzt mich versuchen zu beruhigen und versuchen wieder einzuschlafen? Aber dieser Versuch ist ja manchmal auch geprägt durch ganz schön viel Druck, den man sich selbst macht. Ich muss jetzt schlafen, weil und so weiter. Was ist da die beste Lösung?
Ja, man kann schon versuchen, wieder einzuschlafen. Wenn man jetzt wach wird, sollte man auch nicht sofort aufstehen. Man sollte versuchen, wieder einzuschlafen, sich zu entspannen. Aber wenn das nicht gelingt, nach 20 Minuten oder länger, dann sollte man aufstehen, versuchen, was Entspannendes zu machen. Also jetzt nicht aktiv sich arbeiten oder sich mit was aktiv wirklich mit
auch nicht etwas Bewegung zu stark wahrscheinlich, oder schon sollte man?
Also Sport mache nicht, nein, nicht. Natürlich, nein.
Gut, keinen Dauerlauf.
Man kann ein bisschen also aufstehen, ein paar Schritte gehen, das ist in Ordnung. Etwas lesen, was Warmes trinken, sowas ist in Ordnung. Entspannendes Musik hören. Und man sollte dann wieder zurück ins Bett, wenn man sich wieder müde fühlt. Es ist so, das ist wichtig, weil man sollte das Bett und das Schlafzimmer mit dem Schlaf verbinden. Mhm. Und nicht mit dem Stress und diese Gedankenkreise und so weiter.
Okay. Nicht mit den. Manche sagen ja auch so ein Ortswechsel, wenn man da überhaupt die Möglichkeit hat, dass man zum Beispiel eben vom Schlafzimmer sich aufs Sofa im Wohnzimmer legt und da ein bisschen versucht runterzukommen, aber nicht eben im Bett bleibt. Ist das eine gute Lösung?
Das ist eine gute Lösung, aber zum Schlafen sollte man dann wieder zurück ins Schlafzimmer dann.
Okay, okay. Ja. Und welche Schlafstörungen gibt es sonst noch? Haben wir was nicht erwähnt? Was ist sonst noch?
Ja, es gibt die sogenannte zirkadiane Rhythmusstörungen, wo man zu spät oder zu früh den Einschlafdruck hat. Es gibt die sogenannte Parasomnien, wie Schlafwandeln zum Beispiel, oder auch die sogenannte REM-Schlafverhaltensstörung.
Also beim Schlafwandel, das kennen wir aus Filmen oft, wo das dargestellt wird, wo dann jemand irgendwie sehr nah ans Fenster oder an den Balkon geht und da gewisse Gefahr eingeht natürlich. Die Menschen sind ja nicht wach, sondern sie schlafen eigentlich in so einer
sie
Phase,
schlafen.
Oder? Ja.
Genau. Menschen schlafen und können trotzdem komplexe Bewegungen ausüben und können auch wirklich aufstehen, das Zimmer verlassen oder im Schlaf denken, dass ein Fenster ein Tor ist und auch rausgehen. Und das kann natürlich gefährlich
sein. Und woher kommt das? Weiß man das?
Es ist eine sogenannte Schlafstadien-Dissoziation, also man vermutet, und es gibt auch wissenschaftliche Studien, die das gezeigt haben, aber dabei geringe Fallzahlen von Patienten, dass ein Teil vom Gehirn sozusagen ist noch im Schlaf und ein Teil vom Gehirn ist aber wach.
Mhm.
Und dadurch reagiert man nicht auf andere Menschen, die in der Nähe sind. Man ist wirklich im Schlaf, aber trotzdem die Motorik und die Planung auch von Bewegungen funktionieren. Und man kann auch also das Zimmer verlassen, Objekte verwenden, auch zum Beispiel in die Küche reingehen und das Essen vorbereiten und solche Sachen. Das kann auch natürlich beim Messer anwenden.
Ja,
und so
natürlich.
Gefährlich.
Kann sehr gefährlich sein. Und dann haben Sie noch irgendwas erwähnt mit der REM-Phase.
REM-Schlafverhaltensstörung. Ja. Also es gibt zwei Sorten von Parasomnien in sogenannte Non-REM-Schlaf, nicht REM steht für Rapid Eye Movement, also schnelle Augenbewegungen auf Englisch. Also in Non-REM-Schlaf treten die als Parasomnien die wie Schlafwandel, und in REM-Schlaf oder Traumschlaf, das häufigste ist die sogenannte REM-Schlafverhaltensstörung. Das ist am häufigsten bei Menschen, die älter als 50 Jahre sind, und vor allem bei Männern, wo eigentlich, ich habe vorher erwähnt, dass im Schlaf die Muskeln entspannt sind, und bei dieser Erkrankung funktioniert das nicht, und vor allem merkt man das in der Traumschlafphase, dass diese Patienten die Träume dann auch ausagieren können.
Aha.
Und haben oft auch Albträume mit aggressiven Inhalten, können dann im Schlaf kämpfen, schreien, auch schimpfen. Und das ist gefährlich, weil diese Patienten können sich natürlich selbst verletzen, Bettpartner oder Bettpartnerin verletzen. Genau, und ein wichtiger Aspekt ist auch, dass es eine Verbindung gibt dann mit der Neurodegeneration. Also diese Patienten haben dann auch ein erhöhtes Risiko im Verlauf einer Parkinson-Erkrankung zu entwickeln.
Und da gibt es ja auch noch Menschen, die im Schlaf sprechen.
Ja.
Ja, das kommt auch immer wieder mal vor.
Genau, das ist auch fällt auch unter diese Kategorie Parasomnien, aber meistens hat auch keine große Bedeutung.
Hat keine
das ist große... meistens harmlos, ja. Wenn das nur Schlafsprechen ist. Und die Non-REM-Parasomnie und auch Schlafsprechen sind häufiger im Jugendalter und sollten dann weniger werden im
Verlauf. Jetzt haben wir so vieles gehört über die unterschiedlichen Schlafstörungen. Wir von Radio Wien wollten natürlich wieder mal wissen, was die Menschen in dieser Stadt zu unserem Thema sagen. Und Radio Wien-Reporterin Dina Eggert hat die Menschen befragt, wie gut sie schlafen und was sie denn alles tun, um besser schlafen zu können. Und da hören wir jetzt rein.
Also ich schlafe eigentlich sehr gut. Das beste Schlafmittel ist, vor dem Einschlafen noch ein paar Seiten zu lesen.
Also im Normalfall schlafe ich eigentlich ganz gut, denn kann es manchmal sein, dass mich sehr viele Dinge sozusagen untertags stressen oder viel los ist. Da habe ich ja nicht so ein Ritual dann, dass ich die Sachen, die im Alltag los sind, bewusst quasi so aus dem Bett herauslege, irgendwie quasi symbolisch.
Also grundsätzlich schlafe ich schon gut, womit ich aber vielleicht weniger zufrieden bin, ist mein Rhythmus im Allgemeinen. Das heißt, ich gehe meistens wahrscheinlich später schlafen, als ich sollte.
Und wenn ich es dann irgendwie schwierig finde, einzuschlafen, dann suche ich so Körperteil für Körperteil irgendwie daran zu denken und das zu entspannen und das dann auch nicht zu bewegen. Und dann gehe ich so nach der Reihe meinen ganzen Körper durch.
Wenn andere neben mir schnarchen, dann probiere ich es entweder zu ignorieren und das auszuhalten oder wechsle möglicherweise den Raum.
Ja, mein Partner schnarcht natürlich ab und zu und wenn es ganz schlimm ist, dann verziehe ich mich ins Kinderzimmer.
Also wenn man ein Schloss hat, geht es natürlich leichter, ja, dass man weit weg ist und nichts mehr hört. Nein, aber Spaß beiseite. Ich denke, da ist jetzt relativ viel gekommen, was die Menschen tun, bis hin eben zur Entspannung. Aber ich würde gerne jetzt mir noch gemeinsam mit Ihnen, Frau Stefani, anschauen, welche Faktoren unseren Schlaf beeinflussen, jetzt mal bevor wir auf Ernährung und Stress und so weiter gehen und Alkohol. Spielt das Alter natürlich eine wesentliche Rolle? Ich würde Sie jeweils bitten, eine kurze Antwort dazu zu geben, wie sich sozusagen unser Schlaf in unseren Lebensphasen und im Lebensalter verändert, von jung zu alt.
Ja, im Alter ist es so, dass eigentlich über die Zeit ein Schlaf ein bisschen abnimmt. Man braucht ein bisschen weniger Schlaf und auch der Tiefschlaf zum Beispiel nimmt ab. Bei älteren Menschen ist auch so, dass weniger Melatonin produziert wird und der Tagesrhythmus oder Schlafwachrhythmus verschiebt sich auch ein bisschen. Also man geht früher ins Bett und steht dann früher auf.
Mhm. Das verändert sich also. Dann gibt es natürlich auch den Punkt unregelmäßige Arbeitszeiten. Also es gibt Menschen, die arbeiten natürlich in der Nacht, manche untertags, manche müssen schon sehr früh raus, manche arbeiten die Nacht durch und viele haben auch unregelmäßige Dienstzeiten. Wie wirkt sich denn das aus?
Ja, das ist natürlich sehr schlecht für die Schlafqualität und es ist nicht immer leicht, damit umzugehen. Man kann versuchen, das mit Naps, also Schlafen, kurze Schlafzeiten untertags auch ein bisschen zu steuern, aber das ist auf lange Zeit sehr ungesund.
Mhm. Also wenn man kann, sollte man das ändern, wenn man überhaupt kann. Dann ist natürlich die hormonelle Situation auch eine entscheidende, gerade bei Frauen in der Menopause. Menopause, nach der Menopause, wie sieht es denn da aus?
Ja, es ist auch so, dass wenn vor allem Östrogen und Progesteron dann sinken, es kommt auch zu Schlafstörungen, der Schlaf wird leichter, es gibt weniger Tiefschlaf und der Schlaf ist auch mehr unterbrochen. Es gibt mehr kurze Wachphasen und dadurch ist der Schlaf dann auch weniger erholsam.
Mhm. Und dann gibt's natürlich den Lärm. Also viele von uns haben natürlich die Belastung, dass sie, gerade wenn man untertags auch schlafen muss, wenn man in der Nacht arbeitet, da ist die Baustelle daneben, da ist viel Lärm im Haus von den Nachbarn, da bekommt man sehr viel mit. Aber natürlich auch der Lärm oft in einem selbst auch nicht, da tut sich ja auch einiges. Wie wichtig ist auch ein ruhiger Schlaf?
Das ist sehr wichtig. Also man braucht wirklich Ruhe, so wenig Lärm wie möglich und auch Licht natürlich.
Ja, also es soll dunkel sein.
So dunkel
wie
möglich.
Ja, so dunkel wie möglich, das ist auch wichtig. Und was sagen Sie zu dem, also ich oute mich da auch, ich schlafe, selbst wenn ich alleine schlafe, immer mit Oropax. Das sind also die Stöpsel, die man sich hineingibt. Warum? Weil ich habe mich daran gewöhnt und ich finde das irgendwie angenehmer, weil da bin ich so mit mir und alles, was irgendwie außen ist, blende ich aus. Ist das gut oder eher nicht so gut?
Ich finde das jetzt nicht schlecht, wenn das nicht stört. Also wie gesagt, wenn das auch gegen Lärm wirkt und subjektiv nicht störend ist, das hat keine negative Wirkung.
Und dann gibt es natürlich auch noch ein wichtiges Thema, das da natürlich auch hineinspielt, nämlich Stress und Druck, einfach den man hat im Job, privat, wo auch immer. Das ist auch ein wesentlicher Faktor, kann auch unseren Schlaf sehr beeinträchtigen.
Ja, natürlich, weil wie gesagt, man braucht, also sonst kommen diese Gedankenkreise am Abend, in der Nacht, wenn man kurz wach wird, und man braucht einfach Entspannung, vor allem am Abend vor dem Schlafengehen, also vor allem die letzten 2-3 Stunden vor dem Schlafengehen. Man sollte auch nicht arbeiten, aktiv sein.
Ja.
Man braucht einfach diese Entspannungsphase, um den Schlaf einzuleiten.
Mhm. Und da sind wir jetzt eigentlich auch schon beim nächsten großen Thema, die Schlafhygiene. Also das ist auch etwas, was uns ja alle beschäftigt und wo es auch viel zu lesen gibt. Und wenn man so ein bisschen auch in den sozialen Medien aktiv ist, dann sieht man, es gibt so viele Menschen, die empfehlen dies und die empfehlen jenes. Schauen wir uns da auch ein bisschen noch was an, weil da gibt's diese Melatonin-Tabletten oder Sprays einerseits. Es gibt Magnesium, da sagen manche, ich soll es am Abend nehmen, dann schlafe ich besser. Es gibt die Tees, es gibt die Apps, die wir anwerfen können, es gibt Atemtechniken und natürlich gibt es auch Medikamente, die verschrieben werden vom Arzt. Fangen wir vielleicht beim Medikament an, weil es am einfachsten ist. Was ist da zu sagen? Ich gehe zum Arzt, ich habe Schlafstörungen, ich bekomme ein Medikament, das mich leichter einschlafen oder auch durchschlafen lässt. Was ist da aber wichtig zu sagen?
Ja, es gibt schon Medikamente, die helfen. Die sollten aber vor eine kurze Zeit nur verwendet werden, das heißt wenige Monate. Und die beste Therapie ist die sogenannte kognitive Verhaltenstherapie für die Insomnie, so ein- oder Durchschlafstörungen, wo man einfach lernt, am besten, wie man damit umgehen kann und das ändern kann. Durch Ritualen zum Beispiel. Natürlich, Schlafhygiene ist eine Vorstufe, ist notwendig, aber es kommen auch mehrere Stufen dann dazu. Mhm. Und Medikamente sind nur eine kurzfristige Lösung und sollte nicht über die Zeit
verwendet werden. Ja, weil man abhängig wird.
Man kann abhängig werden. Es ist so, dass die meisten das Einschlafen schon erleichtern, aber Durchschlafen wird sowieso nicht. Trotzdem ist nicht so gut, trotz Medikamente meistens, und langfristig können sie auch Nebenwirkungen haben, natürlich. Mhm.
Gut, dann schauen wir uns Melatonin an. Das kann man ja auch im Internet bestellen, in der Apotheke kaufen. Was ist dazu zu sagen?
Ja, Melatonin ist eigentlich kein Schlafmittel, ist ein sogenannte Zeitgeberhormon. Also ist das sehr wichtig für unseren Schlaf-Wach-Rhythmus. Das wird auch verschrieben bei sogenannten zirkadianen Rhythmusstörungen zum Beispiel, kann in manchen Fällen auch bei Insomnie verwendet werden, aber wirklich nur in manchen Fällen, weil die Wirkung ist nicht als Einschlaf- oder Schlafmedikament. Mhm. Und es ist auch so, wenn man das ohne Rezept kauft, und man ist nicht sicher, wie viel von der
Dosierung wirklich, oder? Ja.
Drinnen ist. Das wird einfach nicht kontrolliert. Mhm. Und sind dann unterschiedliche Präparate mit unterschiedlichen Dosierungen und auch was auf die Packung steht.
Würden Sie dann raten, das mit dem Arzt zu besprechen?
Ja.
Ja, auf alle Fälle. Gut, Magnesium ist auch so etwas. Hört man sehr, sehr oft vor dem Schlafengehen noch ein Magnesium nehmen.
Da gibt es keine wissenschaftlichen Daten dazu, wenn man jetzt zum Beispiel Beinkrämpfe in der Nacht hat oder es gibt Probleme, die auch in der Nacht auftreten können, die dann vom Magnesium profitieren können, aber prinzipiell als Schlafmittel, es gibt keine Daten dazu.
Atemtechniken, das ist auch ein wichtiger Punkt, da hört man immer wieder, da kann man schon einiges tun. Wie sehen Sie das?
Ja, da auch gibt es keine spezifischen Daten dazu, aber wenn man das als Entspannungsmittel verwenden möchte und als Ritual vor dem Einschlafen, das kann schon auch eine Wirkung haben.
Mhm. Dann ein großes Thema, heute habe ich es wieder gesehen, der Polster. Also da scheiden sich ja auch die Geister. Welchen Polster soll man verwenden? Matratze ist natürlich auch ein Riesenthema. Was können Sie dazu sagen? Es gibt ja sogar so Videos, wo man sieht im Internet, wenn man den entsprechenden Polster hat, dann schnarcht man zum Beispiel nicht mehr.
Ja, ich kann nur sagen, dass das nicht wissenschaftlich belegt ist. Ich denke, jetzt ist das subjektiv und man muss einfach bequem liegen. Aber es gibt keine wissenschaftlichen Daten dazu.
Okay, also Polster, nicht Matratze. Also einfach individuell schauen, wie es einem am besten geht.
Genau.
Was ist zur Schlaftemperatur im Raum zu sagen? Das ist auch immer wieder ein Thema, wo Männer und Frauen oft ein bisschen unterschiedlich reagieren. Ist es besser kühler oder wärmer oder ist es auch individuell?
Ja, das ist auch individuell und es gibt wirklich auch Unterschiede. So Frauen brauche meistens ein bisschen wärmer als Männer. Es ist auch so, es sollte aber nicht zu warm sein. Und viele kennen das auch, dass im Sommer, wenn wirklich die Hitzewelle kommt, es ist auch schwieriger reinzuschlafen. Also unser Körper braucht ein bisschen eine coolere Temperatur, um einzuschlafen. Und ja, vielleicht kann in die Zukunft auch die Technologie ein bisschen helfen damit, weil man kann auch die Matratzentemperatur, es gibt neue Technologie, die das auch eventuell auch unterschiedlich auf die zwei Seiten regulieren können.
Aha, okay, ja, also dann.
Aber da gibt es auch noch keine wissenschaftliche Daten.
Gibt es auch noch nicht, ja. Und dann, weil wir auch gesprochen haben, Herr Strokosch, zum Beispiel das Thema Kupferbänder, da war ja auch für Sie ein Thema,
gell? Es gibt auf dem Gebiet so viel Humbugs, wenn ich mal so sagen darf, im Internet, die Medikamente, Ringe, Ketten, Kupfereinlagen unter Matratzen und was der Teufel nicht alle anbieten, die eine Schlafapnoe verhindern oder wenigstens verringern sollen. Ich habe dazu kein Vertrauen, auch nicht mehr so zu den Medikamenten, weil ich auf den Standpunkt stehe, durch diese Medikamente wird eventuell meine Körperfunktion irgendwie beeinflusst, ruhig gestellt und ich bin dadurch nicht mehr so empfänglich für Warnsignale. Wenn ich zu tief schlafe, kann ich zum Beispiel keine Sirenen oder sonst was wahrnehmen. Ist für mich bedrohlich. Mhm. Darum lehne ich eigentlich so Schlafhilfsmittel in Form von Medikamenten ab. Aber wo ich sehr gute Erfahrungen aus meinem eigenen Berufsleben gemacht habe, das autogene Training hilft mir auch heute noch.
Mhm. Was machen Sie da konkret?
Bitte?
Was machen Sie da konkret?
Ich habe es früher, wie ich viel beruflich im Stress und oft weit unterwegs war, gelernt, durch autogenes Training bestimmte Organe, Hände, Füße zu beeinflussen. Mhm. Warm, kalt und so weiter und auch mich innerlich zu beruhigen.
Ja.
Und das hilft mir heute noch immer am besten, obwohl ich es auf meinem Alter nicht mehr so perfekt schaffe und das ärgert mich oft manchmal. Weil ich früher, ich habe wirklich hinlegen können eine Minute und habe komplett abschalten können. Das gelingt mir jetzt nicht mehr so schnell.
Und also, machen Sie dieses autogene Training auch untertags oder eher, wenn Sie dann im Bett liegen?
Eigentlich auch untertags.
Ja.
Da habe ich es ja eigentlich von meinem Berufsleben her. Mhm. Da wurden wir sogar drauf trainiert, in bestimmten Stresssituationen eben auf autogenes Training zurückzugreifen. Das waren mehrere Lehrgänge, die mussten wir durchmachen. Und dies habe ich positiv bis heute mitgenommen. Also das hilft wirklich. Warum Medikamente? Das sind ja auch Betäubungs- oder ähnliche Mittel, die einen Lebensstil beeinflussen. Wenn ich das auch mit eigenem Willen machen kann, ist mir das eigentlich lieber.
Ja, klar. Und wir haben ja gehört, man darf sie auch nicht allzu lang nehmen. Im letzten Block möchte ich jetzt noch so Faktoren besprechen wie Alkohol, eben Bildschirmzeit, aber auch Ernährung, Essen, so als die klassischen Schlafkiller, wenn man so will. Frau Stefani, beginnen wir beim Thema Alkohol. Viele Menschen sagen, ja, also ich nehme am Abend noch ein Glas Bier oder ein, zwei Gläser Wein, weil da kann ich besser schlafen. Ist das denn so?
kurzfristig.
Was stimmt ist, dass das Einschlafen schon besser gelingt, wobei dann die Schlafqualität schlechter ist. Man schläft dann leichter Schlaf, man wird dann häufiger kurz wach, kurz oder länger wach in der Nacht und natürlich, wenn schon Atemaussetzer bestehen in der Nacht, die werden noch schlechter durch die zusätzliche Muskelentspannung durch das Alkohol und das Schnarchen wird schlechter.
Wird schlechter. Mhm. Das heißt also, Sie raten ab.
Ja.
Gut. Das müssen wir ja klarstellen. So, was ist jetzt mit dem Essen? Also Essen, wenn man so ein bisschen sieht, späteres Essen oder vielleicht auch fetteres Essen, der Schnitzel, der Schweinsbraten am Abend.
Also man sollte eher ein leichtes Essen zu sich nehmen am Abend und spätestens 2-3 Stunden vor dem Schlafen gehen ungefähr. Mhm. Man sollte nicht hungrig zum Bett gehen natürlich, aber wenn der Körper immer noch zu viel mit dem Essen Verarbeitung beschäftigt ist, dann kann man auch nicht gut einschlafen.
Mhm. Wie war es bei Ihnen oder ist es bei Ihnen als Betroffener? Interessanterweise haben Sie eine Tochter, die auch Ernährungswissenschaftlerin ist. Haben Sie denn so auch Ihre Einstellung zum Essen, zur Ernährung umgestellt durch Ihre Erkrankung?
Ja, zum Teil. Wie das so ist, man hört ja nicht immer auf die Jugend. Man pocht auf seine eigenen Erfahrungen.
Ja.
Ist es so. Aber ich habe vieles übernommen.
Ja.
Und weiß es zu schätzen, ganz einfach.
Das heißt, Sie haben die Ernährung umgestellt?
Ja.
Essen am Abend weniger oder leicht? Oder
ja, ich bin eigentlich auf den Resultat gekommen, man muss sich selber eine gewisse Wohlfühlsituation erzeugen können. Dann funktioniert auch der Schlaf besser.
Mhm. Okay, und Sie haben ja da Unterstützung auch von Ihrer Tochter bekommen. Ja. Wie schaut es denn aus, Handy- und Bildschirmzeit? Sie haben schon ein bisschen angesprochen, aber da gibt es ja auch immer dieses Thema mit dem blauen Licht, das man vermeiden sollte, ja, vor allem vor dem Schlafengehen. Stimmt das, Frau Stefani?
Ja, da gibt's einige Daten, wobei manche Studien konnte das nicht wirklich nachweisen, dass blaues Licht wirklich also von Nachteil ist für den Schlaf. Natürlich Bildschirme am Abend bedeutet auch einfach Lichtexposition, was schlecht ist für das Einschlafen und die Melatonin auch. Melatonin kann dann auch nicht steigern, wird blockiert, die Produktion von Melatonin durch das Licht. Und vor allem, man bleibt dann oft auch aktiv am Bildschirm. Es ist oft ja, nicht was Passives, ja, sondern man ist aktiv, man gerät vielleicht auch unter Stress und Gedankenkreise, je nachdem, wenn man jetzt auch in sozialen Medien zum Beispiel aktiv ist.
Ja.
Und die sind alle Faktoren, die dann dazu beitragen, dass der Schlaf gestört wird.
Und spielt da auch eine Rolle, so eine regelmäßige Zeit zu haben, schlafen zu gehen und aufzustehen?
Ja, das ist auch sehr wichtig. Also unser Körper, unser Gehirn brauchen auch Rituale und Vorhersehbarkeit und es ist ganz wichtig für eine gute Schlafqualität, dass man wirklich versucht, immer wieder zum ungefähr selben Uhrzeiten schlafen zu gehen. Jetzt einige Minuten, eine halbe Stunde Unterschied sind kein großes Problem und dann auch regelmäßig aufzustehen.
Mhm. Frau Stefani, wann sagen Sie, muss man zum Arzt gehen? Welche Symptome oder was muss man haben, um das abzuklären beim Arzt?
Ja, die Symptome können sehr unterschiedlich sein, je nach Erkrankung. Aber wenn zum Beispiel Atemaussetzer in der Nacht vorhanden sind oder Schlafstörungen, die über die Zeit nicht besser werden oder wie gesagt die unruhigen Beine oder Bewegungen in der Nacht, die auftreten, die nicht da sein sollten im Schlaf. Und etwas, was ich vorher nicht erwähnt habe, ist eine seltene Erkrankung, aber auch sehr wichtig, ist die Narkolepsie, also auch Erotik. Nicht nur Tagesmüdigkeit, sondern auch Tagesschläfrigkeit. Mhm. Also das sind meistens junge Patienten, die betroffen sind, die wirklich auch in der Schule einschlafen können, ungewollt. Und natürlich, da soll man auch zum Arzt gehen. Mhm. Und weil viele von diesen Schlafstörungen leider man kommt einfach zu spät zu einer Diagnose und zu einer Therapie und deswegen ist wichtig, einfach die Aufmerksamkeit zu steigern.
Und der Austausch, die Kommunikation, das Miteinander ist auch ganz, ganz wichtig der Betroffenen, gerade was die Selbsthilfegruppe angeht, bei ihnen die Schlafapnoe. Ich denke, da haben ja viele Menschen, auch wenn sie so eine Schlafstörung haben, ein großes Problem, dass sie sich vielleicht schämen, man wird stigmatisiert, man wird in eine Schublade gesteckt. Da ist dieser Austausch ja schon sehr wichtig. Wie schaut der nochmal aus, ganz kurz? Wie kann man sich diese Selbsthilfegruppe vorstellen?
Die Selbsthilfegruppe ist, sagen wir, ein harter Kern aus lauter Gleichgesinnten, sagen wir. Alle haben Schlafprobleme, jeder irgendwie etwas anderes. Die haben wirklich größtenteils auch diese CPAP-Therapie verschrieben bekommen, aber auf unterschiedlichste Art. Also die Kiste ist von außen gleich, aber die Wirkungsweise ist anders. Und wenn Leute dann neu zu uns durch Zufall kommen, wir haben ja sehr viele Flyer auch, sagen wir, in Schlaflabors, in Krankenhäusern aufgelegt und auf unsere Existenz aufmerksam zu machen. Das hat sich sehr positiv ausgewirkt. Nämlich wir haben immer wieder festgestellt, es kommen dann zwar viele Betroffene zu uns, aber etwas zu spät.
Ja.
Denn die haben schon ihr Sorglospaket bekommen, wenn ich mal so sagen darf, Gerät, Maske, Schlauch und was da sonst noch zugehört, und sind kurz informiert worden und stehen dann zu Hause vor ihrem Glück und sind verzweifelt. Das passt nicht, das
ja,
passt
nicht. Ja, sie wissen nicht, was sie dann tun sollen.
So, jetzt kommen die großen Teil zu uns, und wir haben ja genug Erfahrung von alten, neuen Mitgliedern auch, die Langzeit schon bei uns sind, wie sie damit umgehen, wie sie sich das verbessern können. Und diese Ratschläge können wir natürlich den neuen Patienten mitgeben.
Ja.
Und das ist auch ein sinnvoller Beitrag
zur
Gesellschaft. Ja.
Und es gibt nur einen Umkostenbeitrag, glaube ich, von
30, ist minimal, Euro. Das ist zum Vergessen.
Ja, also man kann einfach hinkommen und sich austauschen und Erfahrungen austauschen.
Wir machen das praktisch unentgeltlich. Wir sind auch völlig unabhängig von Pharmafirmen etc., kriegen auch deswegen keine Unterstützung. Nämlich mit Medikamente lässt sich die Pharmafirma ja gut verdienen. Und wenn man einmal so ein Gerät hat, das ist ein Klotz, der kostet. Aber er ist dann ständig im Betrieb und geht maximal, wenn er kaputt ist, nach 5, 6 Jahren oder 10 Jahren, einmal in Austausch. Und dazwischen muss man auch Kontrollen machen. Aber die sind nicht an Pharmaprodukte gebunden, sondern an persönliche Einstellungen, die man über Schlaflabor machen muss.
Ja, ganz klar. Ja, ich würde sagen, Schlaf ist etwas, das wir oft dann erst schätzen, wenn er uns fehlt. Wir haben heute viel gelernt, viel gehört. Schlaf ist nicht nur Luxus. Schlaf ist Grundlage für Gesundheit, Konzentration, Stimmung, Beziehungen und natürlich sogar für Herz und Gehirn. Und wir haben auch gehört, es ist kein Zeichen von Schwäche, sich Hilfe zu holen. Nochmal der Hinweis auf die Selbsthilfegruppe, die wir heute auch in den Mittelpunkt gestellt haben, sondern eben auch ein Zeichen von Verantwortung. Denn gesunder Schlaf ist nicht nur Erholung, sondern auch Lebensqualität. Ich danke an meine beiden Gäste, dass Sie hier waren und dass Sie so viel Wertvolles eingebracht haben. Danke an Sie im Publikum, dass Sie dabei waren und uns zugehört haben, und natürlich auch alle, die via Radio dabei waren. Mein Name ist Jasmin Dolati. Ich freue mich auf den nächsten Wissenschaftstalk. Da darf ich schon einen Hinweis geben. Der ist am 21. April wieder im Kabarett Simpel, und wir haben auch ein sehr spannendes Thema schon ausgesucht. Es geht nämlich um die Handy- und Social-Media-Sucht. Also viele von Ihnen sehe ich jetzt schon am Handy wieder. Ich glaube, das betrifft uns auch alle mehr oder weniger. Und dazu gibt es dann wieder hier einen Talk am 21.
Das war die Aufzeichnung der Veranstaltung Am Puls zum Thema Schlaf, Fundament des Wohlbefindens, im Kabarett Simpel vom 23. Februar 2026. Auf der Bühne waren Ambra Stefani, Hans-Joachim Strokosch und Jasmin Dolati. Die Veranstaltung der Reihe Am Puls fand als Kooperation zwischen dem österreichischen Wissenschaftsfonds FWF und dem ORF Radio Wien statt. Weitere Geschichten aus der Forschung und Folgen unseres Podcasts findet ihr auf scilog.fwf.ac.at. Den Link dazu gibt es auch in den Shownotes. Ciao, Papa!